Liebes Publikum, herzlich willkommen zur Einführung zu unserem 6. Sinfoniekonzert, das wir unter das Motto Unvergängliche Klassiker gestellt haben. Mein Name ist Susanne von Tobin und ich freue mich, Sie jetzt ein wenig auf das Konzert einzustimmen. Johann Sebastian Bachs brandenburgische Konzerte gehören mit ihrer großen Kunstfertigkeit und ihrer hinreißenden Affektivität ganz sicher zu den unvergänglichen Klassikern der Barockmusik, zählen sie doch neben Antonio Vivaldis Vier Jahreszeiten zu den bekanntesten Werken ihrer Zeit. Ihren Namen verdanken die Konzerte der Widmung an den Markgrafen Christian Ludwig von Brandenburg, den jüngsten Sohn des großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm, den Bach bei einem Besuch in Berlin kennengelernt hatte. Ihren heute bekannten Beinamen bekamen die Konzerte jedoch nicht vom Komponisten selbst verliehen, der sie als Concert avec plusieurs instruments überschrieb, sondern um 1875 vom berühmten Bachforscher Philipp Spitter. Bach selbst berichtet in seiner Widmungsvorrede, dass es ein eher beiläufiger Auftrag gewesen sei, der ihn veranlasst habe, einen Zyklus mit insgesamt 6 Konzerten 1721 nach Berlin zu senden. Was dem Markgrafen, der noch nicht einmal über eine eigene Kapelle verfügte, sondern nur über 6 Kammermusiker, dann übergeben wurde, begeistert als eine Art Blaupause für die damals noch junge Gattung des italienischen Concerto, repräsentieren die Konzerte doch insbesondere durch die große Besetzungsvielfalt geradezu mustergültig die Möglichkeiten, die das Genre einem inspirierten Komponisten damals geboten hat. Das italienische Concerto erfreute sich um 1720 außerordentlicher Beliebtheit, ob Johann David Heinichen in Dresden, Johann Friedrich Fasch in Zerbst, Georg Philipp Telemann in Frankfurt oder Christoph Graupner in Darmstadt, sie alle haben im Concerto ihre Klangfantasien entfaltet und ein kunstvolles Genre präsentiert, in dem sich vor allem auch die rasant zunehmende Virtuosität der hochspezialisierten Hofmusiker widerspiegelt. Und geradezu musterhaft umreißen Bachs Concerti das Instrumentarium des gerade entstehenden spätbarocken Orchesters und fügen dieses auf immer wieder neue Weise zusammen. 1717 bis 1723 verbrachte Bach die vielleicht kreativste Zeit seines Lebens als Kapellmeister am fürstlichen Hof von Anhalt-Köthen. Der Wechsel vom Weimarer Hof zu seinem neuen Dienstherrn, dem jungen Fürsten Leopold, verlief jedoch alles andere als reibungslos, denn Bach hatte es unterlassen, zunächst am Weimarer Hof um seine Entlassung zu bitten. Stattdessen unterschrieb er seinen neuen Vertrag ohne Rücksprache und wurde darum am 6. November erst einmal wegen halsstarriger Bezeugung in Haft genommen, bevor er schließlich im Dezember seine neue Stelle antreten konnte. Bach konnte in Köthen für ein exzellentes Orchester komponieren, das bis zu 17 Musiker umfasste, die zum Teil aus der aufgelösten Kapelle des preußischen Königs Friedrich Wilhelm I. stammten. Dennoch entsprechen die brandenburgischen Konzerte mehr dem Idealzustand einer Besetzung, wie man sie allenfalls an den Höfen in Dresden, München, Darmstadt oder Weißenfels vorfinden konnte, als den tatsächlichen Möglichkeiten der Köthener Hofkapelle, wo Bach neben den Hörnern auch eine dritte Oboe und ein wirklich virtuoser Trompeter fehlte. Bach griff für die Sammlung auf Werke zurück, die zuvor für ganz verschiedene Höfe und Zwecke geschrieben worden sind. So ist das erste brandenburgische Konzert vermutlich schon um 1716 im Sinne einer feierlichen Repräsentationsmusik als eröffnende Sinfonia da Caccia, also als eine einleitende Jagdsinfonie, zu der Kantate »Was mir beharrt, ist nur die muntre Jagd« am Weißenfelser Hof entstanden. Mit Jagdhorn, Trompete, Oboe, einem solistischen Fagott und einer silbrig-hellen Taschengeige, dem sogenannten Violino Piccolo im Concertino, tritt die größte und prächtigste Besetzung in einen musikalischen Wettstreit und beeindruckt in seinem pompösen Finale mit einer Reihe stilisierter Tanzsätze. Im Druck erschienen die brandenburgischen Konzerte erst 1851-52, sodass die Concerti zwar allgemein bekannt wurden, allerdings zu einer Zeit, in der Soloinstrumente wie der Violino Piccolo oder Gamben kaum mehr zugänglich waren und es für das Spielen beispielsweise der Naturhörner oder auch des Basso Continuo keine Tradition mehr gab, was eine öffentliche Aufführung überaus erschwerte. Auch Mario Castelnuovo Tedescos erstes Gitarrenkonzert ist zweifelsohne einer der großen, unvergänglichen Klassiker des Gitarrenrepertoires. Castelnuovo Tedesco studierte ab 1909 am Konservatorium von Florenz Komposition und Klavier und gehörte schon während seiner Studienzeit zu den gefragtesten Vertretern der Musica Nuova Italiens. In den 1930er Jahren entwickelte er sich dann nicht nur zu einem der führenden zeitgenössischen Komponisten Italiens, sondern war auch ein gefragter Pianist und Begleiter sowie ein scharfsinniger Musikkritiker. Es war die Zusammenarbeit mit drei besonderen Interpreten, die ihm zu internationalem Ruhm verhalf und sein gesamtes Leben und seine Karriere beeinflusste. Das waren zum einen der Violinist Sascha Heifetz, der Cellist Gregor Piatigorsky und zum anderen der Gitarrist Andres Segovia. Castelnuovo Tedesco traf den gefeierten spanischen Gitarristen Segovia 1932 auf dem Festival der Internationalen Gesellschaft für zeitgenössische Musik in Venedig, eine Begegnung, die den Grundstein zu einer lebenslangen Freundschaft legen sollte, aus der fast 100 Werke für Gitarre hervorgegangen sind, was ihn zu einem der wichtigsten Gitarrenkomponisten des 20. Jahrhunderts werden ließ. Wie viele Künstler jüdischer Abstammung sah sich auch Castelnuovo Tedesco gezwungen, vor Faschismus und Rassegesetzen zu fliehen. Am 13. Juli 1939 ging er mit seiner Frau Clara und den beiden Söhnen in Triest an Bord eines Schiffes. Angeblich sollte es sich um eine Konzertreise mit Rückkehr nach Italien im August handeln. In Wirklichkeit jedoch wollte die Familie heimlich nach Amerika auswandern. Diese Reise markierte den entscheidenden Wendepunkt im Leben von Castelnuovo Tedesco. Er kehrte nach dem Krieg zwar mehrmals nach Italien zurück, fühlte sich aber dort nie wieder wirklich heimisch, genauso wenig wie er sich, obwohl er 1948 die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen hatte, nie als ein Amerikaner fühlen sollte. Wie eine Wolke zwischen zwei Kontinenten schwebend, so beschrieb Castelnuovo Tedesco sein Leben. Der Komponist landete mit seiner Familie in Hollywood, wo er mit Hilfe des Geigers Jascha Heifetz einen Vertrag bei Metro-Goldwyn-Mayer als Filmkomponist unterschreiben konnte. In 15 Jahren sollten dort und in anderen großen Filmstudios die Partituren zu rund 200 Filmen entstehen, darunter Klassiker wie Billy the Kid, Dr. Jekyll and Mr. Hyde oder Gaslight. Zudem unterrichtete er am Konservatorium in Los Angeles Komposition, wo unter anderem John Williams und Henry Mancini zu seinen Schülern zählten. Und er vermochte als Lehrer einen weitreichenden Einfluss auf die amerikanische Musik zu nehmen, der weit über die Welt des Films hinausging. Castelnuovo Tedescos erstes Gitarrenkonzert ist neben Joaquín Rodrigos Concierto de Aranjuez das bekannteste Konzert für Gitarre und Orchester und war das letzte Werk, das er vor seiner Emigration 1939 in die USA komponierte. Er selbst berichtet über die Entstehung in seiner Autobiografie. In der Zwischenzeit überstürzten sich die Ereignisse. 1938 war die rassistische Hetze entbrannt und ich bereitete mich darauf vor, Italien zu verlassen. Mit welchen Qualen im Herzen kann sich keiner vorstellen. Vor Angst und Sorgen hatte ich bereits seit 6 Monaten nichts mehr komponiert. Damals tat Segovia etwas Wunderbares, das ich ihm nie vergessen werde. Im Gegensatz zu vielen Kollegen, die sich zu dieser Zeit von mir abwandten oder mich zumindest sorgfältig mieden, kam er extra zu mir nach Florenz, um die Weihnachtsfeiertage mit mir zu verbringen und mir Mut zuzusprechen. Ich solle doch nicht die Hoffnung verlieren, meinte er, und dass ich es mit meinem Talent in Amerika gewiss zu etwas bringen würde, es war die reinste Wohltat. Auf diese rührende Freundschaftsgeste hin sagte ich ihm zu, als nächstes endlich jenes Konzert in D-Dur für Gitarre und Orchester zu komponieren, das ich ihm schon so lange versprochen hatte. Segovia war ein sehr wählerischer Interpret und hat bei weitem nicht alle Stücke, die für ihn komponiert wurden, selbst gespielt. Doch bei Castelnuovo Tedescos Gitarrenkonzert ließ er sich nicht lange bitten. Noch im selben Jahr, Am 29. Oktober 1939 brachte er es in Montevideo zur Uraufführung. Das Konzert beeindruckt durch seine klare, ganz in der klassischen Formtradition verwurzelten Eleganz und seine neoromantische Harmonik. Es ist ein Adieu an eine Welt, die es durch die historischen Ereignisse so nie wieder geben sollte, und setzt einem Italien des Humanismus ein klingendes Denkmal. Während Castelnuovo Tedesco den zweiten Satz als Abschied von der toskanischen Landschaft bezeichnete, huldigt der heroische Schlusssatz der spanischen Herkunft des Widmungsträgers Segovia. Felix Mendelssohn Bartholdy schließlich widmete seine fünfte Sinfonie dem Reformator Martin Luther anlässlich des 300. Geburtstags der Augsburger Konfession, die als erste grundlegende Bekenntnisschrift am 25. Juni 1530 dem Kaiserlichen Reichstag in Augsburg übergeben worden war. So wie Philipp Melanchthon und Luther ihr reformatorisches Glaubensverständnis in Worten festhielten, schrieb Mendelssohn 300 Jahre später ein erhabenes musikalisches Manifest, dessen großes Bekenntnis im Finale in Choralvariationen über ein feste Burg ist unser Gott kulminierte. Zudem floss in die Sinfonie all das ein, womit sich Mendelssohn um 1830 befasste. Dazu gehörte vor allem seine Beschäftigung mit der Musik Johann Sebastian Bachs, die darin gipfelte, dass am 11. März 1829 erstmals nach 100 Jahren wieder die Matthäus-Passion zu einer Aufführung kam, ein denkwürdiges Konzert, das trotz der zutiefst romantisch geprägten Bearbeitung des Werks durch Mendelssohn einer großen Bach-Renaissance den Weg bereitete. Zudem erklingt auch mehrfach das sogenannte Dresdner Amen aus der sächsischen Liturgie, das 52 Jahre später auch Richard Wagner als Gralsmotiv in seinem Parsifal wieder aufgreifen sollte. Und schließlich haben auch die Lieder Martin Luthers deutliche Spuren in der sogenannten Sinfonie zur Feier der Kirchenrevolution, wie ihr ursprünglicher Titel lautete, hinterlassen, die Mendelssohn zu dieser Zeit sehr intensiv studierte. So verwundert es nicht, dass Luthers berühmt gewordener Choral den krönenden Abschluss des Werks bildet, denn Mendelssohn bekannte sich trotz seiner jüdischen Herkunft, auf die er durchaus stolz war, entschieden zum evangelischen Christentum. Seinem Lehrer Karl Friedrich Zelter, dem Direktor der Berliner Singakademie, schrieb Mendelssohn 1830: »Vor meiner Abreise aus Wien schenkte mir ein Bekannter Luthers geistliche Lieder, und wie ich sie mir durchlas, sind sie mir mit neuer Kraft entgegengetreten und ich denke viel davon, in diesem Winter zu komponieren.« Und er ergänzte augenzwinkernd: »Die Leute um mich herum waren so schrecklich liederlich, dass mir geistlich zumute wurde.« Mendelssohns Reformationssinfonie stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Die geplante Uraufführung in Berlin anlässlich einiger festlicher Veranstaltungen zum 300. Jahrestag der Augsburger Konfession kam aus politischen Gründen nicht zustande, da von Paris aus die Unruhen der Julirevolution auch auf Deutschland übergriffen und alle Feierlichkeiten abgesagt wurden. Für einen späteren Termin in Leipzig wurden die Partiturkopien nicht rechtzeitig fertig. Und in Paris stellten sich, so berichtet Ferdinand Hiller, die Musiker quer und lehnten die Musik als zu scholastisch ab. Es hieß, sie habe zu viele Fugatos, zu wenig Melodie und dergleichen mehr. Als Folge der Pariser Absage entfiel auch eine geplante Aufführung in London, sodass die Uraufführung dann erst am 15. November 1833 in Berlin stattfinden konnte. Doch diese war mit Mendelssohns größter beruflicher Enttäuschung verbunden. Nach dem Tod seines Lehrers Karl Friedrich Zelter hatte er sich um dessen Nachfolge als Direktor der Berliner Singakademie bemüht, jedoch fiel die Entscheidung nicht zu seinen Gunsten aus. Möglicherweise führten diese Rückschläge dazu, dass Mendelssohn seine Sinfonie endgültig verleidet wurde und er bekannte einige Jahre später gegenüber dem Dirigenten Julius Rietz: »Die Reformationssinfonie kann ich gar nicht mehr ausstehen, möchte sie lieber verbrennen als irgendeines meiner Stücke, soll niemals herauskommen.« Mendelssohn war als Perfektionist stets sein größter Kritiker und äußerte sich immer ablehnender über seine jugendliche Jugendarbeit, die er am liebsten nie aus dem Gefängnis seines Notenschranks hätte entwischen lassen sollen. Er stellte alle Pläne, sie zu veröffentlichen, ein, wodurch sie erst 1868, also lange nach seinem Tod, als seine fünfte Sinfonie mit der überraschend hohen Opuszahl 107 gedruckt wurde, obwohl sie zeitlich eigentlich seine zweite Sinfonie und somit das Frühwerk eines 20-Jährigen gewesen wäre, der sich mit einem opulenten sinfonischen Werk in Berlin einen Namen als respektabler Komponist machen wollte. Mit dem Dirigenten Andreas Spering können Sie einen der führenden Spezialisten für historisch informierte Aufführungspraxis erleben. Für Mario Castelnuovo Tedescos Gitarrenkonzert konnten wir mit Riccardo Galén einen herausragenden Interpreten seines Fachs gewinnen, der mit seiner großen Musikalität und fantastischen Virtuosität sein Publikum auf der ganzen Welt begeistert. Jetzt wünsche ich Ihnen mit unseren unvergänglichen Klassikern einen wundervollen Konzertabend und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.